Hi, herzlich willkommen zu Sharecast, dem Podcast rund ums Datenteilen. Wer teilt Daten mit wem? Warum? Wie? Wie nicht? Und welche neuen Wege gibt es?
Über 75% der europäischen Cloud-Daten liegen derzeit in den Händen von US-amerikanischen Hyperscalern. Warum? In Deutschland stammen rund 65% aller öffentlichen Cloud-Dienste von 3 Anbietern. Wie lange noch? Meine Damen und Herren, wir sind uns hoffentlich einig, das ist alles kein Zukunftsmodell. Weder gesellschaftlich, noch wirtschaftlich, noch politisch. Und schon gar nicht perspektivisch. Ich muss Ihnen das nicht erklären, was in der Welt da draußen passiert. Warum digitale Souveränität für Deutschland und Europa entscheidend ist.
Digitale Souveränität gehört zu den zentralen Begriffen der gegenwärtigen digitalpolitischen Debatten und wird häufig gebraucht, um zu problematisieren, dass es an Souveränität gerade im digitalen Bereich mangelt. So auch der damals noch neue Bundesdigitalminister Carsten Wildberger in seiner Rede auf der Fachkonferenz Republika 25 im Mai dieses Jahres in Berlin. Große Tech-Anbieter, vor allem aus den USA und China, dominieren die digitale Ökonomie. Diese Dominanz ist nicht über Nacht entstanden, aber inzwischen wirken die Abhängigkeiten bedrohlich. Europa ist hier nicht nur wirtschaftlich in der Defensive, sondern hat auch auf die Ausgestaltung der Technologien keinen Einfluss. Ebenso geben Menschen wie Unternehmen unfreiwillig jede Menge Daten, auch kritische, Preis. Dass Wildberger in seiner Rede die Cloud-Daten sowie die Dominanz von 3 US-amerikanischen Anbietern im Cloud-Bereich erwähnt, also auf Amazon, Microsoft sowie Google bzw. Alphabet anspielt, zeigt, dass die Frage nach digitaler Souveränität das Teilen von Daten berührt. Denn das Teilen beginnt ja schon bei der Weggabe an einen Digitalanbieter, also bei der Entscheidung für eine bestimmte App, Software oder Plattform. Es ist eine unbequeme Einsicht, aber sobald ich User bin, teile ich meine Daten mit dem Anbieter. Daher ist immer wieder der Appell zu hören, dies sollte nicht bedenkenlos geschehen, sondern souverän. Darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen, um digitale Souveränität im Kontext der Speicherung und Prozessierung von Daten. Mein Name ist Inea Dragomir, ich bin Wissenschaftsredakteur am Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung. Zusammen mit Petra Gehring bin ich ihr Gastgeber für diese Folge.
Hallo, und ich bin Petra Gehring, Professorin für Philosophie an der TU Darmstadt und wissenschaftliche Direktorin des CVD. Inea und ich haben diese Folge gemeinsam konzipiert.
Wirtschaft und Gesellschaft sind durchdigitalisiert. Überall fallen Daten an, sowohl in ökonomischen als auch in unseren privaten Interaktionen. Aus der Perspektive einer datengetriebenen Ökonomie ist das auch erwünscht, denn die gezielte Nutzung dieser Daten bietet erhebliches Potenzial. Produktionsprozesse und Produkte lassen sich optimieren, Kosten werden eingespart, ganz neue datenbasierte Geschäftsmodelle sind möglich. Diese Entwicklung hat auch den altehrwürdigen freien Beruf der Architektinnen und Architekten erreicht.
Architekten schulden ja ihren Bauherren die Koordination von verschiedensten Fachplanungen und Ausführungsplanungen und dann auch die Bauleitung. Überall fallen Daten an.
Martin Krauser ist Jurist und Hauptgeschäftsführer der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen. Er hat uns nicht nur erklärt, wie digital es bei der Planung und dem Bau von Gebäuden inzwischen zugeht, sondern auch, dass die durch Architektinnen und Architekten produzierten und angesammelten Daten für die notwendige ökologische Wende hin zum kreislauffähigen Bauen von enormer Bedeutung sind. Das gilt beispielsweise für die Daten über die Lebensdauer von Bauelementen, sogenannte Lifecycle-Daten.
Diese Lifecycle-Daten, die werden im Moment noch nirgendwo erfasst. Aber wenn ich diese Lifecycle-Daten nicht systematisch erfasse, dann kann ich zum Beispiel, wenn dann eine Sanierung oder ein Erweiterungsbau oder dergleichen ansteht, auch überhaupt nicht sagen, ist es beispielsweise möglich, hier jüngst erst verbaute Dachziegel, die bei einer Sanierung da draufgekommen sind, weiter zu verwenden.
Daten sind also nicht nur direkt beim Bauvorgang von enormer Bedeutung, sondern die angesammelten Datensätze sind auch über das konkrete Bauprojekt hinaus wichtig. Auch die spätere Nutzung des Gebäudes profitiert von den digital weiterhin abrufbaren Details. Martin Kraushaar verweist zur Veranschaulichung auf die Bedeutung der Datensätze des Stuttgarter Baukosteninstituts, das aufgrund abgerechneter Projekte statistisch fundierte Kostenschätzungen erstellen kann, die beispielsweise für Versicherungen und Banken immer wichtiger werden. Und er kann noch ein weiteres Beispiel nennen.
Es gibt das Gebäudedatenmodell eines großen dänischen Krankenhauses. Und die renommierte Planergesellschaft hat dieses Gebäudedatenmodell so entwickelt, dass es inzwischen im Betrieb des Krankenhauses so weit genutzt wird, dass in diesen Raumbüchern jetzt auch die medizinischen Kleingeräte mitgeführt werden. Das heißt, die Beschaffungsplanung für Blutdruckmanschetten, für kleine EKG-Geräte oder dergleichen, die ja immer Räumen zugeordnet sind, werden über dieses ursprüngliche Gebäudedatenmodell inzwischen gemacht.
Es ist also wichtig, dass diese Datensätze geteilt werden können, und zwar kontrolliert, wie Martin Krauser das an einem weiteren Beispiel verdeutlicht.
Ist Ihr Bauherr wie in Wiesbaden demnächst das BKA, dann hat dieser Bauherr natürlich ein erhebliches Interesse, dass das Innenleben seines Gebäudes nicht bekannt ist. Dass es von außen sichtbar ist, das kann er nicht verhindern, das will er vielleicht auch nicht verhindern.
Und schließlich bilden die sich anreichernden Daten einen immateriellen Schatz, ein Stück des Kapitals des Architekturbüros.
Aber umgekehrt rum ist das sich ja ständig anreichernde Planungswissen das Kernstück der Wert, wenn Sie so wollen, wenn Sie ein Architekturbüro verkaufen, dann fragen Sie genau nach solchen immateriellen Werten. Und wenn diese immateriellen Werte aus Ihrem Zugriff genommen sind, dann wird es natürlich auf Dauer schwierig.
Das Know-how des Architekturbüros, das Planungswissen, wie Martin Krauser es genannt hat, materialisiert sich also in Daten. Und dieses digital sich anreichernde Kapital ist nicht nur wichtig für die Abläufe des Büros, sondern macht auch zu einem erheblichen Teil den Unternehmenswert aus. Daher ist die Sorge der Architekturbüros vor Know-how-Verlusten groß, so Krauser.
Hier nun werden die digitalen Abhängigkeiten virulent, die zu Beginn dieser Podcast-Folge angedeutet wurden. Denn wo speichern Architekten die großen Datenmengen, mit denen sie arbeiten?
Erstaunlicherweise ist ja im Moment zu beobachten, dass größere Architekturbüros an den Konzepten arbeiten, wie sie in Clouds gehen, die ihre Softwarehersteller anbieten. Und die daraus resultierenden Abhängigkeiten, man stelle sich mal vor, in 5 Jahren muss man migrieren und hat sein ganzes Büro in der Cloud. Oder aber man ist von Lizenzpolitiken dann vollkommen abhängig. Die daraus resultierenden Abhängigkeiten werden bereitwillig in Kauf genommen, ohne danach zu fragen, wer macht eigentlich was mit diesen Daten und warum lege ich die Daten in einer zentralen Cloud ab, möglicherweise ja auch in einer Cloud, die dann in den USA liegt.
Wenn die Datenübertragung problemlos und verlustfrei funktioniert, ist man in den Architekturbüros froh, erklärt Martin Krauser. Doch aus der vormals bequem scheinenden, einmal angeschafften IT-Lösung können sich Lock-in-Effekte ergeben. Beginnt man sich Sorgen zu machen wegen des umfassenden Wissens, das man an US-amerikanische IT-Systeme oder Cloud-Dienste weitergegeben hat, fällt einem auf, dass der Wechsel mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist. Vielleicht ist er sogar nahezu unmöglich, weil man sein Datenmanagement ganz auf die Standards eines bestimmten Systems abgestellt hat. Gegenüber den Anbietern von Planungstools, einschließlich Cloud-Speichern, geraten die Büros dann in eine sehr schwache Verhandlungsposition. Die Anbieter können Bedingungen diktieren und unverhältnismäßige Lizenzforderungen stellen.
Es mehren sich bei uns als Kammer die Berichte, dass die Lizenzpolitik teilweise dann doch zu einer Herausforderung wird. Also die Lizenzkosten sind natürlich schon immer, aber in letzter Zeit wohl vermehrt ein relevanter Kostenblock.
Mit diesen Verhandlungsungleichgewichten, die aus der marktdominierenden Stellung von Anbietern digitaler Dienste erwachsen, sind wir bei einem der zentralen Probleme angekommen, die sich aus dem Mangel an digitaler Souveränität ergeben. Denn der Kostendruck, der so entsteht, betrifft nicht nur Unternehmen. Ganz ähnliche Effekte beklagt man in der öffentlichen Verwaltung oder auch im Wissenschaftssystem, wie das Ramin Jayapur, Informatiker sowie Chief Information Officer der Universitätsmedizin und Universität Göttingen, in Folge 55 des Digitalgesprächs dargelegt hat. Sein Beispiel sind die Software- und Hardware-Systeme, die man in Hochschulen nutzt.
In meiner Rolle als CIO und Leiter einer großen wissenschaftlichen Infrastruktureinrichtung bin ich sehr häufig mit Beschaffung von Software und auch Hardware betraut. Und sehe natürlich in den letzten Jahren, wie sich in der Art und Weise, wie wir diese Produkte beschaffen und wie unsere Verhandlungsmöglichkeiten sich entwickelt haben, ein großes Risiko für uns in der Hochschullandschaft kommen.
In diesem Gespräch merkt Jayapur auch an, dass es sich anbietet, digitale Souveränität erst einmal über ihr Fehlen zu definieren.
Das ist im Grunde leicht zu beschreiben. Ich bin sozusagen eingeschränkt, wo Daten sind, welches Produkt ich einsetze, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist wesentlich einfacher zu definieren, als die anderen Dimensionen, die damit zusammenhängen. Sind die Daten in Europa? Kann ich darauf zugreifen? Kann ich mir das Produkt leisten? Etc. etc. Da geht ein weiter Korridor auf. Aber wenn es runterbricht drauf, ich habe selber nicht mehr die Wahlfreiheit.
Die erdrückende Verhandlungsmacht des Gegenübers kann dazu führen, dass man nicht nur erhebliche Kostensteigerungen hinnimmt, sondern auch in der Auswahl angebotener Dienste eingeschränkt wird.
Das Phänomen hatten wir vor 2-3 Jahren, als wir praktisch gezwungen wurden, Microsoft Teams mit aufzunehmen. Es hieß ja, tolle neue Funktionalität, der Vertrag ist signifikant teurer, aber ihr müsst jetzt Teams mit dazu nehmen. Wenn man überlegt, manche hatten vielleicht WebEx, manche hatten vielleicht Zoom im Einsatz, hat man ganz plötzlich, ohne dass man es steuern konnte, ein zweites Produkt am Campus lizenziert und mit Mehrkosten bezahlt. Und da kann man sehr gut sehen, da ist die eigene Souveränität drastisch eingeschränkt.
Große Tech-Konzerne nutzen ihre Marktmacht also nicht nur zur Preisgestaltung, sondern auch zur Verdrängung von Konkurrenzprodukten. Dieser Vorwurf steht auch hinter dem Digital Markets Act der EU, der solche Wettbewerbsverzerrungen adressiert und schon zu zahlreichen Verfahren auch gegen große US-amerikanische Tech-Konzerne geführt hat. Letztlich kann fehlende Souveränität existenzgefährdend sein, sowohl für Architekturbüros als auch sogar für die öffentliche Forschung. Dazu nochmals Jayapur.
Und anders als das vielleicht noch vor 10, 20 Jahren war, wo man den Eindruck hatte, dass es so ein Grundverständnis gab, wie Kosten und Preise sich entwickeln können, wir in letzter Zeit schon wahrnehmen können, dass die Kosten- und Preissteigerungen so enorm werden, dass sie aus meiner Sicht langfristig eine Gefährdung fürs Wissenschaftssystem darstellen können.
Kommen wir zurück zu den Gebäudedaten. Wenn die Bauherrin das BKA ist, gehört das Gebäude zur kritischen Infrastruktur des Landes. Dann betreffen die Daten die nationale Sicherheit. Hier nähern wir uns einem anderen Aspekt des Mangels an digitaler Souveränität. Denn autoritäre Staaten greifen unter Umständen auf die Daten der Unternehmen ihres Landes zu. Und selbst Cloud-Unternehmen, deren Produkt ja eigentlich die sichere Speicherleistung ist, stehen ihrerseits unter dem Druck politischer Interessen. Seit Trump die USA auf einen aggressiven außenpolitischen Kurs gebracht hat, stellt sich auch aus europäischer Sicht in Bezug zu US-Unternehmen die Frage, sollte man diesen Unternehmen kritische Daten anvertrauen? Das Datenschutzrecht hatte auf diese Gefahren im Grunde immer schon hingewiesen. Dies hat der Jurist und hessische Datenschutzbeauftragte Alexander Rossnagel in Folge 9 des Digitalgesprächs dargelegt.
In den USA ist es so, dass die Nachrichtendienste und Sicherheitsbehörden nahezu unbeschränkte Befugnisse haben, auf solche Daten zuzugreifen. Und der EuGH hat deswegen gesagt, dass oder gewertet, dass diese Datenverarbeitung oder diese Zugriffsmöglichkeiten in den USA unverhältnismäßig und unbestimmt sind. Und dass dadurch Grundrechte verloren gehen, wenn dort die Datenverarbeitung durchgeführt wird. Und hinzu kommt, dass US-Ausländer keinen Grundrechtsschutz in den USA haben. Also die werden über diese Datenverarbeitung nicht informiert. Sie haben keine Möglichkeit, irgendwelche Rechte dagegen geltend zu machen und schon gar keine Möglichkeit, irgendwelche Gerichte anzurufen, um sich dagegen schützen zu lassen. Also man verliert dort tatsächlich vollständig sein Grundrecht.
Rossnagel geht es vor allem um den Schutz personenbezogener Daten und damit um informationelle Selbstbestimmung, also um das Recht, über die Verwendung der eigenen Daten zu bestimmen. Aber auch für die Gebäudedaten der Architektinnen und Architekten oder sogar für Forschungsdaten, von denen Ramin Jayapur sprach, gilt Ähnliches. Europa steht vor dem Dilemma, dass Teilen über die europäischen Grenzen hinaus eigentlich niemals ganz harmlos ist, weswegen sich bei der Nutzung nicht-europäischer Softwaresysteme und Plattformen die Souveränitätsfrage stellt. Der Datenschützer formuliert das ganz klar.
Wir müssen in der Lage sein, Informationstechnik zu betreiben, die den Verantwortlichen die Möglichkeit geben, datenschutzrechtliche Vorgaben einzuhalten. Also das ist eine rechtsstaatliche Definition von digitaler Souveränität. Ein Verantwortlicher in Deutschland oder in Europa muss in der Lage sein, das europäische Recht oder das deutsche Recht einzuhalten.
Stärker um wirtschaftliche Interessen, aber auch um Sicherheitsfragen drehen sich der bereits erwähnte Digital Markets Act oder der Digital Services Act, der darauf abzielt, die in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankerten Grundrechte, darunter der Grundsatz des Verbraucherschutzes, im Bereich digitaler Dienste durchzusetzen. Doch die Durchsetzung dieser Verordnungen sorgt im Verhältnis der EU zu den USA für erhebliche Spannungen. Denn immer wieder ist es im Rahmen dieser Verordnungen zu Verfahren gegen große US-Tech-Konzerne gekommen. Beispielsweise gegen das soziale Netzwerk X, unter anderem wegen mangelnder Transparenz gegenüber den Nutzenden sowie fehlenden Zugangs für Forschende im Rahmen des DSA oder im Rahmen des DMA gegen Apple wegen der Organisation des App Stores. Die Durchsetzung von Grundrechten wie den Datenschutz lässt sich nach Alexander Rossnagel als ein Aspekt digitaler Souveränität begreifen. Jan-Philipp Albrecht, der bis 2022 in Schleswig-Holstein als Minister unter anderem für Digitalisierung zuständig war und seitdem als Co-Vorstand die Heinrich-Böll-Stiftung leitet, schreibt in einer Kolumne:
Die Frage der Souveränität Europas wird sich in der nun kommenden Zeit daran entscheiden, ob sich die Politik der EU und ihrer Mitgliedstaaten, also auch und gerade der deutschen Bundesregierung, zu den gemeinsam verabschiedeten Regelungen bekennt und den Regulierungsbehörden den Rücken stärkt. Unbeirrbarkeit ist hier dringend angeraten, selbst wenn es um die mächtigsten und wertvollsten Unternehmen der Welt geht und Trump mit schwersten Drohungen gegenüber der europäischen Politik hantiert.
Für Albrecht ist die Durchsetzung europäischen Rechts sowie der Regelungen, die das sicherstellen sollen, eine Frage der Souveränität. Eine andere Stimme in dieser Debatte ist die Ökonomin und Expertin für digitale Strategie Francesca Bria, die auf der bereits erwähnten Fachkonferenz Republika 25 dazu Folgendes sagte.
Ich denke, es ist ganz klar, dass wir in dieser Zeit, in der wir uns mitten in einem großen geopolitischen Kampf befinden, nicht in der Lage sein werden, etwas zu kontrollieren und zu regulieren, was wir nicht selbst aufbauen und gestalten können. Denn sonst würden wir im Grunde genommen eine Welt regulieren, die wir nicht mehr verstehen, basierend auf einer Infrastruktur, die wir nicht selbst entworfen und gebaut haben, die auf Gesetzen basiert, die wir nicht geschrieben haben und die Werten gehorcht, mit denen wir nicht einverstanden sind. Und genau das geschieht derzeit.
And this is what's happening at the moment.
Es geht bei digitaler Souveränität also um Wahlfreiheit, um die Aufrechterhaltung von Alternativen, um die Bekämpfung von übermäßiger Marktmacht, um die Durchsetzung von Rechten und von Regulierung, sowie um mehr Sicherheit im Bereich kritischer Infrastrukturen, wie überhaupt Infrastrukturen, und damit um geopolitische Eigenständigkeit. Francesca Bria hat das Konzept des Eurostack mitentwickelt und in einem Strategiepapier für die Bertelsmann Stiftung erklärt. Von kritischen Rohstoffen über physische Datennetze und Cloud-Infrastruktur bis hin zu künstlicher Intelligenz und Daten sollen so die Bedingungen technologischer Abhängigkeiten bzw. von Souveränität deutlich werden.
Was wir vorschlagen, ist eine interoperable, europäische und demokratisch kontrollierte Open-Source-Infrastruktur. Aber ich denke, die wichtigsten Bausteine, ich meine, ohne gleich zum schwierigsten Teil überzugehen, zum Beispiel dem Bau von KI-Chips oder dem Aufbau eines europäischen Starlink, können wir uns einfacheren Dingen zuwenden? Wie wäre es, wenn wir damit beginnen, das digitale ID-System Europas zu kontrollieren?
Und das Preisschild für diese demokratisch kontrollierte Open-Source-Infrastruktur? 300 Milliarden Euro in den kommenden 10 Jahren, so Bria. Ein enormes Preisschild für eine gewaltige Aufgabe. Das Konzept des Eurostacks macht aber auch deutlich, es geht um viele ineinandergreifende Schichten oder Ebenen der technologischen Abhängigkeit bzw. Souveränität. Auf entsprechend vielen Ebenen gilt es also, für Wahlfreiheit, für Alternativen und für sichere Optionen zu sorgen. Ramin Jayapur sieht zum Beispiel einen Weg darin, über die vielen Alternativen aufzuklären.
Studierende, die bei uns während des Studiums vielleicht Alternativen zu den großen kommerziellen Firmen gelernt haben, würden wahrscheinlich auch später sagen, damit kann ich gut arbeiten und ich erwarte sozusagen nicht das andere, das teurere, das größere Produkt.
Gerade die Hochschulen seien prädestiniert für die Entwicklung von Alternativen.
Im Hochschulbereich haben wir durchaus auch mehr Freiheiten, Dinge ausprobieren zu können. Das ist ja ganz genuin bei uns, dass wir mit Dingen spielen. Und da kann man, glaube ich, schon, wenn man sich im Hochschulbereich zusammentut, Alternativen entwickeln, vorantreiben und auch etablieren.
Auch die Architektinnen und Architekten sowie ihre Kammern suchen nach Alternativen bzw. schaffen diese gleich selbst. So ist die Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen maßgeblich an der Entwicklung einer Datengenossenschaft beteiligt, um den Architekturbüros die Möglichkeit zu geben, ihre Planungsdaten, also den Bauwissensschatz, mit dem dann später ja auch Gebäudeeignerinnen oder vielleicht Stadtverwaltungen noch in 10, 20 oder 30 Jahren arbeiten wollen, souverän aufzubewahren. Das traditionsreiche Format der Kammer sorgt hier somit auch für eine neutrale Vermittlung der Interessen.
Also Sie können vertrauen, dass Sie keinen Know-how-Verlust erleiden, weil eine neutrale Kammer als Schiedsrichterin und Mitgenossin mit an Bord ist. Der zweite Punkt, die Genossenschaft ist eine sehr gute Rechtsform, um wirtschaftliche Größenunterschiede zu nivellieren. Es geht ja nicht darum, dass große Unternehmen kleine Mitgliedsunternehmen dominieren oder umgekehrt die vielen kleinen, die wenigen großen. Die Genossen haben alle gleiche Anteile. Und insofern, weil es ja das Ziel ist, dass die Genossenschaft Services auch an Kunden anbietet und insofern ein Namen generiert oder als Einkaufsgenossenschaft beispielsweise auch dafür Sorge trägt, dass der Einfluss auf große Softwarehersteller größer wird. Das alles werden die Genossen untereinander in der Versammlung sehr demokratisch aushandeln.
Statt digitaler Abhängigkeiten demokratische Mitentscheidung. In diese Richtung könnte es gehen, wenn technologische Optionen entwickelt werden, denen demokratische Werte eingeschrieben sind. Die Architektenkammern haben mit ihrem Genossenschaftsprojekt dergleichen im Blick.
Also wir sind nicht die besseren Softwareproduzenten, wir sind auch nicht die besseren Datenbankhersteller, aber die Gruppe der Architekten insgesamt, da sie immer wieder vor wiederkehrenden gleichartigen Problemen steht, wird sich herausstellen als die besten Datenbankkonfigurierer und die werden das beste Nutzungs-Know-how haben und dadurch werden sie die beste Struktur für diese Daten entwickeln, weil die Datenbank ist auch darauf angelegt, dass Community-Building stattfindet, dass der Austausch darüber stattfindet. Warum haben wir immer ähnlich gelagerte Probleme. Insofern ist es auch die Chance, obwohl man in der Kernkompetenz des Entwerfens und Planens und Bauens weiterhin als Konkurrent natürlich da ist, sich bezogen auf das digitale Ökosystem doch als Gemeinschaft zu verstehen, die gemeinschaftlich daran baut, wie sie diese datenbezogenen Probleme am besten löst.
Und vielleicht entspricht genau das auch der Idee von Souveränität, die der Bundesregierung am Herzen liegt?
Wir brauchen hier dringend unabhängigere digitale Infrastrukturen, eigene Standards, Open Source und eigene Technologien. Nicht in Abschottung, sondern als Teil eines fairen, offenen und innovationsgetriebenen Wettbewerbs.
Das war die 8. Folge von Sharecast. In der nächsten Folge schauen wir uns den Datenschutz, also die DSGVO, genauer an und fragen uns, was ist das eigentlich, Datenschutz, und was regelt er? Wofür und für wen ist die DSGVO beim Teilen wichtig? Dabei nehmen wir sowohl die Herausforderungen als auch die Potenziale in den Blick, die der Datenschutz für das Datenteilen mit sich bringt. Mehr Infos zum Thema und weiterführende Links zu dieser Folge finden Sie in den Shownotes. Ebenso gibt es ein Transkript auf unseren Webseiten. Fragen und Kommentare gern per Mail an datnet.eu. Mein Name ist Petra Gehring.
Und ich bin Inea Dragomir. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Sharecast, der Podcast rund ums Datenteilen.